Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Szefanowski. Fast 15 Jahre ist es jetzt her, dass Samuel Koch in der Fernsehshow Wetten, dass einen Unfall hatte. Er hatte gewettet, mit Sprungfedern im Vorwärtssalto nacheinander über 5 Autos zu springen. Doch beim 4. Auto stürzte er so schwer, dass er seitdem querschnittsgelähmt ist. Vor Gericht kämpft er zurzeit darum, dass sein Sturz als Arbeitsunfall eingestuft wird, denn seine Pflegekosten sind hoch. Beruflich ist Samuel Koch jedoch inzwischen als Schauspieler aktiv. Im Film und Fernsehen sowie auf der Bühne. Gestern Abend war er zum Beispiel als Wallenstein zu erleben an den Münchner Kammerspielen. Was für eine verheerende Kraft der Krieg ist, das hat schon Friedrich Schiller in seinem Theaterstück Wallenstein gezeigt. Feldherr Wallenstein beginnt im Dreißigjährigen Krieg heimlich mit den Schweden zu verhandeln, ein Verrat am Kaiser, der ihn schließlich das Leben kostet. In München hatte jetzt eine Inszenierung Premiere, die eine Parallele zieht zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wallenstein wird nämlich mit Jewgeni Prigoschin in Verbindung gebracht, dem Gründer der Söldnertruppe Wagner. Der hatte bekanntlich den Aufstand gegen die russische Militärführung versucht, war gescheitert und kurz darauf bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Ein 7-stündiges Schlachtfest sollte das Ganze in München werden. Auch das Publikum war eingeladen, mitzuessen. Und unser Theaterkritiker Christoph Leibold war gestern bei der Premiere dabei.
Alles ist angerichtet für ein üppiges Theaterfestmahl. Die Zutaten dieses Abends: Schauspiel, Figurentheater und Dokudrama, Live-Musik und Live-Video. Jan-Christoph Gockel ist seit jeher kein Regisseur für gut bürgerliche Theaterkost, eher ein Meister der Fusion-Küche. Für seinen Wallenstein hat er sich einen Michelin-Stern verdient, mindestens. Als besondere Note kommt diesmal hinzu Live-Cooking. Die Feldküche in Wallensteins Lager ist hier eine Industrieküchenzeile. Das Ensemble hat sich dahinter versammelt. Es wird geschält und geschnippelt, gebraten und gebrutzelt. Gerüche und Geräusche erfüllen den Theaterraum. Alsbald mischen sich Schlagzeugschläge wie Kanonendonner in die Klangkulisse. Die Bühne ein Küchenschlachtfeld. Der Krieg ernährt den Krieg, heißt es in Schillers Wallenstein, weil er alle verschlingt, wie der Titelheld konstatiert. Wie ein gefräßiger Fleischwolf zermalmt er nicht nur die einfachen Soldaten, das Kanonenfutter, sondern auch die Kriegstreiber, die der Krieg in seiner entsetzlichen Eigendynamik vor sich hertreibt. Auch Wallenstein ist so ein getriebener Antreiber, zudem ein verratener Verräter. Er bricht mit dem Kaiser, dessen erfolgreichster Feldherr er bis dahin ist. Der Großteil seines Gefolges wiederum versagt daraufhin ihm die Treue.
Der Kaiser, es ist wahr, hat übel mich behandelt. Wenn ich wollte, ich könnte ihm recht viel Böses dafür tun.
In Jan-Christoph Gockels Inszenierung spielt der querschnittsgelähmte Samuel Koch die Titelrolle. Er wird von seinen Mitspielern wiederholt wie eine Marionette geführt. Und in einer Traumsequenz irrlichtert dann eine tatsächliche Marionette an den Fäden des Puppenspielers Michael Pietsch über die Bühne. Eine Livecam filmt sie, die Aufnahme wird auf Leinwände projiziert. So wird die Ohnmacht der Macht Wallenstein wie dem Publikum eindrücklich vor Augen geführt. Daneben interessiert sich Regisseur Gockel natürlich für das zentrale Thema des Stücks, Treue und Verrat. Zudem für männliche Aggression. Viele der Männerrollen sind mit Frauen besetzt, die das Gebaren ihrer Figuren parodierend der Lächerlichkeit preisgeben. Und vor allem für das Phänomen des Söldnerheeres, das Wallenstein rekrutiert hat. Parallel zur Stückhandlung erzählt die Inszenierung die Geschichte von Jewgeni Prigoschin, Kopf der Söldnertruppe Wagner, der erst für Putin in die Ukraine ein, dann vom Kreml abfiel, darob des Hochverrats bezichtigt wurde und schließlich unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Sergei Okunev, exilrussischer Regiestudent an der Bayerischen Theaterakademie, präsentiert die Prigoschin-Recherche als Mischung aus Confrontier und Investigativjournalist. Auf den Leinwänden werden dazu Bilder aus der zerstörten Ukraine mit Schlachtengemälden aus dem Dreißigjährigen Krieg überblendet und Fotos von Prigoschin mit dem Porträt Wallensteins.
Dieser Typ hat seine Karriere im August 2023 beendet. Er ist mit seinem Privatjet abgestürzt.
Jan-Christoph Gockels Inszenierung verbindet die analytische Schärfe des Dokumentartheaters mit der prickelnden Spannung eines Politthrillers. Letztere verdankt sich delikater Sprachbehandlung. Es wird durchaus viel schillerscher Originalvers gesprochen, das aber in wunderbar modern vergegenwärtigendem Ton. An den Puppen von Michael Pietsch kann man sich ohnehin kaum satt sehen. Abgeschmeckt ist der Abend zudem mit einer kräftigen Prise Humor. So beginnt die Aufführung kulinarisch unterhaltsam, öffnet sich aber zunehmend schwer verdaulichem und ist zuletzt harte Kost. Genau darin liegt ihre bestechende Qualität. Nach Wallensteins Tod dauerte der Krieg noch rund anderthalb Jahrzehnte an. Und nach seinem Ende dürfte er, wie jeder Krieg, in den Köpfen der Menschen weitergetobt sein. Davon handelt ein Text der belarussischen Schriftstellerin Svetlana Alexandrowna, den Regisseur Gockel an den Schluss des Abends gesetzt hat. Vorgetragen von der großartigen Katharina Bach, die bis dahin den toxischsten aller toxischen Männer, den Feldmarschall Illo, gespielt hat. Während des Monologs schält sie sich aus dem Silikonbrustpanzer, der ihren fragilen Leib zuvor in einen muskulösen Männeroberkörper verwandelt hat. Bach zieht sich aus bis auf die buchstäblich nackte Existenz. Ein erschütternd verletzlicher, aber auch entwaffnender, entwaffneter Anblick, der den Ausblick auf eine andere Welt eröffnet. Und so erscheint, dem bitteren Ende zum Trotz, auf der Leinwand der utopische Satz: Der Mensch ist größer als der Krieg. Es ist zu hoffen.
Christoph Leibold berichtete von 7 Stunden Theater Wallenstein von Friedrich Schiller. Bei den Schillertagen in Mannheim, da sollte im Juni eigentlich ein aktuelles israelisches Stück gezeigt werden. Die Premiere musste aber abgesagt werden, weil die Gruppe der Künstlerinnen und Künstler nicht anreisen konnte. Der Luftraum über Israel war gesperrt. Dieses Gastspiel konnte jetzt nachgeholt werden. Terribly Human heißt das Stück, was erschreckend menschlich, aber auch zutiefst menschlich bedeuten kann. Ein Abend, bei dem es um Schweigen und Rassismus geht, um Hass und Gewalt. Unser Theaterkritiker Christian Gampert hat die Aufführung in Mannheim gesehen und mit der Regisseurin gesprochen.
Zwei Paare sitzen auf je einem Stück Kunstrasen vor ihren Häusern und schauen ins Land hinaus. Ein Gitterzaun trennt ihren Wohlstand von der Außenwelt. Vor der Absperrung stehen ärmliche Gestalten und schauen die beiden Paare an. Es ist dieser ausdauernde Blick, der die Wohlhabenden verrückt macht und sie zu absurden Taten treibt. Die Ausgeschlossenen sprechen nicht, sie reißen aber den Mund auf zu einem stummen Schrei. Man bietet ihnen Essen an, schiebt ihnen etwas zu. Sie werden mit Wasser übergossen, mit einem Baseballschläger malträtiert. Man wird sie nicht los. Ab und zu kräht, wie in der Passionsgeschichte, ein Hahn. Ein Arzt kommt, um die Gemarterten zu retten und spricht von seinem eigenen Versagen. Die Ausgeschlossenen beginnen mit kleinen Schritten zu tanzen. Einer liegt auf einer Bahre wie Jesus im Grab auf dem Holbeinbild. Am Ende hebt einer der Niedergeschlagenen den hilflosen Arzt vom Boden auf. Der Unterdrückte trägt den Helfer. Man kann dieses hochmoralische Theater eigentlich nur als Paraphrase des Nahostkonflikts lesen. Die Begüterten sprechen Hebräisch, der Arzt Arabisch, alle sprechen Englisch. Die Verdammten dieser Erde sprechen gar nicht, sondern sitzen wie Schiffbrüchige in Notfallrettungsfolien herum. Dabei hat der 2016 verstorbene Autor Gilad Evron das Stück eigentlich als Konfrontation von Reichen mit Fremdarbeitern geschrieben. Die Fremden sind Schwarze, auch die gibt es in Israel. Die Regisseurin Ophira Hennig will das noch weiter fassen. Gemeint seien auch Arbeiter oder Transgender People.
The underworld is not only the Arab behind the fence, it's also the black guy, the worker, the transgender.
Mit der Eskalation des Gaza-Konflikts bekam das Stück natürlich eine andere Richtung und die Produktion war mehr als schwierig. Man begann mit den Proben ein halbes Jahr vor dem 7. Oktober und musste dann wegen der Bombenangriffe auf Tel Aviv unterbrechen. Premiere war im März 24 in Jaffa, aber Schauspieler sprangen ab, teils aus ökonomischen Gründen, teils auch, weil sie nicht mehr gemeinsam mit arabischen Schauspielern auf der Bühne stehen wollten. Das jetzige Ensemble setzt sich aus israelischen, arabischen und griechischen Schauspielern zusammen. Die Regisseurin hat es nach einem Workshop in Berlin zusammengestellt. Ophira Hennig war in Israel eine bekannte Regisseurin und Theaterdirektorin. Als die Regierung 2010 von den Theaterleuten verlangte, auch in den besetzten Gebieten zu spielen, verweigerte sie die Unterschrift unter die vorgelegte Erklärung. Es war das Ende ihrer Illusionen, mit Theaterarbeit politisch etwas erreichen zu können.
For me it was a moment, you know, like for a long time I criticize my government, I criticize the policy of my government, but I always, always believed that if I keep working, if I keep creating and if I have a good position, I can influence.
Henik arbeitet seitdem nicht mehr im israelischen Theater und lebt weitgehend in Berlin. Und sie fühlt sich heute mehr als Jüdin denn als Israelin, sagt sie.
I don't present myself as Israeli artist. I was born in Israel. I have Israeli passport, but for me I'm first of all Jewish before I'm Israeli now.
Terribly Human ist sehr metaphorisch gebaut und in Henigs Inszenierung auch schwere Kost. Aber so sprachlos und unbewaffnet wie im Stück sind die Palästinenser in Wahrheit ja nicht. Evron und auch Henig arbeiten mit einer ungeheuren Komplexitätsreduktion. Im Gespräch mit Henig zeigt sich aber die Traumatisierung und Zersplitterung der israelischen Gesellschaft in links und rechts, in radikale Befürworter einer Verständigung mit Gaza und ebenso radikale Verweigerer jeden Gesprächs. Die Regisseurin Ophira Henig weiß nicht mehr, wohin sie gehört. Nach Deutschland, zu ihren palästinensischen Freunden oder in ihre israelische Heimat.
I'm in between. I have a German background. My family is from here. My best friends are Palestinians. I'm from Israel. My family is in Israel. I'm not German. I'm not Palestinian. I'm not Israeli.
Die Traurigkeit der Ophira Henig ist nur ein kleiner Aspekt des Nahostkonflikts, aber vielleicht nicht der unwichtigste.
Christian Gampert hat über ein Stück aus Israel berichtet und mit der Regisseurin Ophira Henig gesprochen. Übermorgen, der jetzige Terrorangriff der Hamas auf Israel zum zweiten Mal. Ein Ereignis, auf das die deutsche Kulturszene damals nur sehr verhalten reagiert hat. Eine Welle der Solidarität blieb aus, weshalb auch von einem dröhnenden Schweigen die Rede war. Seither gibt es hierzulande immer wieder emotional geführte Diskussionen über Meinungsfreiheit und Antisemitismus, über Personen und das Vorgehen von kulturellen Institutionen, Absagen und Boykottaufrufe. Auch international. Erst kürzlich ist der designierte Chefdirigent der Münchner Philharmoniker Lahav Shani von einem belgischen Musikfestival ausgeladen worden. Begründung: Seine Haltung zur israelischen Regierung sei nicht eindeutig. Während sich das Festival in Gent aber Antisemitismusvorwürfe gefallen lassen musste, hat das Musikfest Berlin Dirigent und Orchester spontan zu einem Gastspiel eingeladen. Ändert sich da gerade etwas? Also gibt es in Deutschland inzwischen mehr Unterstützung für jüdische Künstlerinnen und Künstler als international? Das habe ich die Kulturwissenschaftlerin Stella Leder gefragt.
Das ist sehr schön, dass es da diese Solidarität gab. Die gab es ja auch schnell und auch sehr eindeutig. Ich glaube aber leider nicht, dass das exemplarisch ist, sondern ich glaube, das passiert in diesem Fall deshalb, weil es einerseits eine Person trifft, die sehr bekannt ist, weil es zweitens ein deutsches Orchester trifft und sozusagen in Anführungsstrichen nicht nur ein Israeli. Und ich glaube, die Reaktionen sind auch deshalb sehr stark, weil es um den Bereich der Hochkultur geht.
Wie sieht es denn sonst mit Auftrittsmöglichkeiten hierzulande von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern aus, die vielleicht nicht so bekannt sind?
Also ich bin Geschäftsführerin des Instituts für Neue Soziale Plastik und wir haben ein bundesweites Netzwerk von jüdischen und israelischen Künstlern, die hier in Deutschland leben und arbeiten. Also wir treffen uns ungefähr 3-4 Mal im Jahr und seit dem 7. Oktober ist es im Prinzip so, dass ich niemanden mehr kenne, der oder die nicht sagt, ich vermute, dass ich deshalb weniger eingeladen werde, oder aber die Leute haben auch wirklich direkt und explizite Erfahrungen mit Boykott. Damit komme ich schon zu einem Knackpunkt in dieser ganzen Boykottdebatte. Boykott ist vielschichtig, das ist eine Dynamik. Es ist nicht immer so, dass jemand sozusagen ganz eindeutig sagt, ich boykottiere dich jetzt, weil du Israeli bist und deshalb möchte ich nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Es ist sehr oft auch so, dass einfach Leute sich zurückziehen, Auftraggeber sich zurückziehen, Kulturinstitutionen sich nicht mehr zurückmelden, wenn eigentlich es schon geplante Projekte gab. Und dann stehen die Künstlerinnen und Künstler im Zweifelsfall eben auch da und denken, okay, liegt das jetzt an meiner Identität, liegt das an meiner Herkunft, liegt das vielleicht an anderen Faktoren, die wissen es oft überhaupt nicht. Insgesamt kann ich aber sicher sagen, dass aus unseren Erfahrungen und allem, was wir sehen und hören, es völlig eindeutig ist, dass es weniger Auftrittsmöglichkeiten gibt, ja.
Sie haben Ihre Rolle als Leiterin des Instituts für Neue Soziale Plastik schon angesprochen. Sie sind auch Autorin, haben zum Beispiel in Ihrem Buch Meine Mutter, der Mann im Garten und die Rechten auch erzählt, dass Sie damals in Ihrer Kindheit von Ihrer Lieblingslehrerin für die Politik Israels verantwortlich gemacht worden sind. Welche problematischen Situationen erleben denn jüdische Kulturschaffende aktuell in Deutschland? Können Sie das mal an Beispielen deutlich machen?
Ich sage mal, das Problem für viele fing emotional da an, dass sich nach dem 7. Oktober zum Beispiel ganz viele Kolleginnen und Kollegen nicht gemeldet haben, dass niemand was gesagt hat zum 7. Oktober, dass keine Nachfragen kamen. Und viele sagten dann so, sie haben das Gefühl, irgendwie über ihnen, sie sitzen wie unter so einer Glasglocke und sind so isoliert. Und auf einmal ist so ein Schweigen um sie rum. Und da fing auch die Verunsicherung an mit, was ist das eigentlich? Ist das Unsicherheit bei den deutschen Kollegen, die nicht wissen, was sie sagen sollen? Oder fängt hier jetzt was anderes an? Also es begann sozusagen so ganz, ganz subtil. Und dann gibt es Situationen, in denen Leute wirklich angerufen und beschimpft werden oder ganz fürchterliche E-Mails bekommen. Wir hatten einen Fall von einer Künstlerin, die einen Bilderzyklus gemalt hat, in dem sie ironisch auf die Situation eingegangen ist, die es in Israel gibt, politisch. Und das war sozusagen in jeder Hinsicht ein ironischer Bilderzyklus. Und dieser Bilderzyklus ist in einer Ausstellung wieder abgehängt worden, weil gesagt wurde, das könne man irgendwie nicht zeigen. Es gab ganz viele Verschiebungen von Projekten. Das ist was, was sehr, sehr typisch ist. Das kenne ich auch übrigens aus der anderen Perspektive, also aus der Perspektive der Kulturinstitutionen, die dann sagen, naja, wir wollen eigentlich gar nicht israelische Künstler boykottieren, sondern wir schieben das jetzt einfach auf, weil das ist gerade so schwierig alles und es gibt so viele Störaktionen. Es gibt so viel Boykott und es gibt so viele Probleme. Und deshalb machen wir das jetzt gerade nicht. Aber in ein paar Jahren, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist, dann nehmen wir diese Zusammenarbeit vielleicht wieder auf. Und das ist aber sozusagen für die Künstler, das ist total egal. Die Künstler haben so oder so dann weniger Zugang zu den Institutionen und weniger Auftrittsmöglichkeiten. Also es gibt im Prinzip alles zwischen sehr, sehr offenen, auch antisemitischen oder politisch einseitigen Aussagen, Beschimpfungen, Angriffen bis eben hin zu diesen unklaren Situationen. Und das, was aber unterm Strich rauskommt, ist, dass im Prinzip gesagt wird, okay, es hat sich ganz viel verändert für mich beruflich, ich bekomme hier keinen Fuß mehr auf dem Boden, es ist alles total schwierig, ich bin wahnsinnig unsicher, was das bedeutet und wie das eigentlich weitergehen kann.
Also ist praktisch so ein Fall wie die Ausladung von Michel Friedmann in Klütz, ist quasi nur so die Spitze des Eisberges und da wird es dann bekannt, weil er eben prominent ist und hat dann auch politische Folgen, während vieles einfach im Verborgenen genauso stattfindet und die Leute viel härter noch trifft.
Ja, das kann man in gewisser Weise so sagen. Jetzt ist der Fall Michel Friedmann natürlich auch nochmal ganz speziell. Das ist ja auch nochmal einen anderen politischen Hintergrund. Aber ich würde sagen, die Dynamik ist vergleichbar. Und ich bin ja, muss ich sagen, sehr froh über diese medial bekannten Fälle fast, weil das dadurch eine Debatte auslöst, eine gesellschaftliche. Und das ist ja schon mal sehr, sehr gut, dass wir überhaupt anfangen, darüber zu sprechen. Ich habe den Eindruck, bis vor ganz kurzer Zeit waren wir tatsächlich noch sehr so in dieser Debatte drin, so, oh, gibt es das überhaupt? Passiert das überhaupt? Und ich habe den Eindruck, wir kommen jetzt langsam dahin anzuerkennen, dass es das tatsächlich gibt. Und das, was wichtig ist, sozusagen zu bedenken, ist, dass die meisten Leute, die diese Dinge erleben, sich dagegen entscheiden, das öffentlich zu machen, weil wenn man als Künstlerin oder als Künstler arbeitet, man einfach immer sehr stark von beruflichen Netzwerken abhängig ist. Und wenn man dann diese Geschehnisse öffentlich macht, dann kann es eben sein, dass man sich beruflich damit sehr stark beschädigt.
Wie hilfreich ist denn da die Haltung unseres Kulturstaatsministers Wolfram Weimer? Er hat ja von einem perfiden Antisemitismus in der deutschen Kulturszene gesprochen und er möchte ja auch eine Antisemitismusklausel einführen, also keine öffentlichen Gelder für antisemitische Kulturschaffende.
Ja, es wäre sozusagen schön, wenn man Antisemitismus verbieten könnte. Ich glaube, das wäre dann auch wahrscheinlich schon längst passiert. Aber es ist ja komplexer. Wir müssen ja erstmal unterscheiden, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Antisemitismus in der Kultur sprechen, also sprechen wir über ein antisemitisches Theaterstück oder sprechen wir darüber, dass eine Regisseurin im Theater antisemitisch diskriminiert wurde. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Ausgangslagen und das sind überhaupt nicht die einzigen, das ist jetzt nur beispielhaft. Also woran setzt so eine Antisemitismusklausel dann genau an? Ich würde sagen, der Antisemitismus in künstlerischen Werken ist oft eher eine Frage von Grauzonen, das ist oft nicht eindeutig. Diskriminierung am Arbeitsplatz, dazu gibt es diverse Tools, die wir haben als Gesellschaft. Wenn man eine Antisemitismusklausel auf den Weg bringen würde, dann müsste es auch Menschen in den Kulturverwaltungen geben, die das umsetzen, also die beurteilen, ob irgendetwas antisemitisch ist oder nicht. Wie tun die das eigentlich? Also mein Eindruck ist, dass das eher wenig hilft. Ich glaube, was wirklich wichtig wäre, ist im Prinzip das Ganze umzudrehen, also eher zu gucken, was brauchen denn die Kulturinstitutionen und die Künstlerinnen und Künstler, die sich mit Antisemitismus kritisch auseinandersetzen wollen und sich da auf den Weg machen wollen, was brauchen die für Unterstützung, wenn sie das tun wollen. Bisher ist es so, dass die Institutionen und die Künstlerinnen und Künstler, die sich mit Antisemitismus auseinandersetzen wollen, dass die relativ alleine gelassen dastehen, weil der ganze Bereich der Arbeit gegen Antisemitismus im Prinzip in anderen Bereichen entwickelt wurde und gar nicht so sehr auf das Thema Kultur und Kunst spezialisiert ist. Ich würde wirklich eher über diese Fragen von Unterstützung der Leute, die das freiwillig angehen wollen und nicht Repression gehen. Repression hat auch so ein bisschen das Problem, dass es dann oft nochmal zu einer stärkeren Tabuisierung führt. Und eine Tabuisierung wiederum hilft uns, glaube ich, in diesen Diskussionen überhaupt gar nicht.
Also eher das Ziel, dass dann am 7. Oktober nicht ein Rapper mit einem möglicherweise antisemitischen T-Shirt auftritt, sondern gleich ein jüdischer Künstler.
Es kann gleich ein jüdischer Künstler sein, es kann aber auch einfach sein, dass sich das Theater oder das Museum sich mit Antisemitismus zum Beispiel also in der Geschichte der eigenen Institution befassen kann, weil es, ich fantasiere, ja, weil es eine entsprechende Ausschreibung gibt für Fördermittel. Man kann das auf allen Ebenen, kann man diese Sachen unterstützen. Man kann das Thema Antisemitismus mit in den Blick nehmen in Ausbildung von Künstlerinnen und Künstlern. Man kann Fortbildungen zu Antisemitismus in Literatur und Theater für DramaturgInnen anbieten und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann für die vielen, vielen Leute, die das Thema umtreibt, die das auch erschreckt, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat und die etwas dagegen tun wollen. Also es wäre gut, auf die zu gucken und nicht immer nur über diese Negativbeispiele und über diese Skandalebene zu sprechen.
Das war die Kulturwissenschaftlerin Stella Leder über die aktuelle Lage jüdischer Künstlerinnen und Künstler in Deutschland. Sie sind im Leben ein Paar, aber ihre Kunst, die ist ganz unterschiedlich. Und im Kölnischen Kunstverein ist den beiden jetzt je eine Ausstellung gewidmet. Amelie von Wulfen und Jonas Lips. Sie ist die berühmtere von beiden. In ihrer bekanntesten Werkserie hat sie zum Beispiel vor 10 Jahren die Frage gestellt, war mein Großvater ein Nazi? Die historisch belastete Familienchronik ist eines ihrer Themen. Dabei wirken manche ihrer Werke wie aus einem Kinderbuch. Bei ihrer Kölner Ausstellung greift Amelie von Wulfen jetzt Comicfiguren ihrer Kindheit auf, wobei sie hier auch die Frage nahelegt, wo eigentlich die Erfinder dieser Geschichten in der Nazizeit politisch gestanden haben. Ein Beitrag von Georg Imdahl.
Im langgestreckten Saal des Kölnischen Kunstvereins hängen große, farbenfrohe Bilder von Amelie von Wulfen, in denen sich Fix und Foxy und die Biene Maya tummeln. Die populären Comicfiguren haben die Kindheit so mancher Babyboomer beglückt. Was eher wenig bekannt ist, ihre Autoren Rolf Kauka und Waldemar Bonsels waren durch das Dritte Reich belastet. Kaukas steiler Karriere in der Bundesrepublik nach 1945 tat dies keinen Abbruch. Die vordergründige Heiterkeit in den Bildern von Wulfens bekommt dadurch etwas Galliges, typisch für die Malerin.
Man denkt erstmal, das ist alles hell und heiter und so funktionieren ja viele ihrer Arbeiten. Aber man merkt schnell auch in der Gemachtheit dieser Bilder, die sind ja eigentlich nicht für Kinder, sondern die sind in dieser Vergrößerung und auch ein bisschen in der Verzerrung, in der Grobheit der Auftragung, merkt man, da ist irgendetwas Düsteres, Dunkles dahinter.
So Valerie Knoll, Direktorin des Kölnischen Kunstvereins. Seit langem setzt sich von Wulfen mit der deutschen Vergangenheit und der eigenen Familiengeschichte auseinander und schafft damit ein Werk, das die Folgen verhandelt, bis hin zu den deprimierenden politischen und gesellschaftlichen gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart. Dies tut sie vermehrt auch in eigenwilligen Skulpturen aus bemaltem Pappmaché.
Die geht da immer weiter und es wird auch immer schonungsloser.
Tatsächlich. Bevölkert wird der Ausstellungssaal durch diverse verschrumpelte Figuren, befremdliche Gnome und Gespenster, deren Gestalt nicht wirklich drollig anmutet. Dazu liegen auch dicke Würste auf dem Boden, die allesamt in ihrem moosgrünen und braunen Äußeren an Moder und Verwesung denken lassen, wenn nicht an Exkremente. Ihnen sind idyllische Landschaften aufgeklebt, wie kleine Fluchten, die aus einer unheilvollen Realität herausführen sollen. Wenn Kunst auch mal hässlich sein darf, um den Zustand der Welt zu beschreiben, dann erfüllt sie hier genau diese Funktion. Mutig. Ganz anders im Stil sind die Bildwelten von Jonas Lips, dem Lebenspartner Amelie von Wolfens. Was er in Kinderbuchfarben wiederum scheinbar fröhlich zeichnet und aquarelliert, kommt auf Taubenfüßen daher, unauffällig und leise. Vieles ist individuell assoziiert, so etwa die Erinnerung an einen Kanuausflug auf der Spree oder geometrisch gezeichnete Wohnsiedlungen. Nicht auf alles kann sich der interessierte Betrachter einen eigenen Reim machen. Schließlich aber finden sich doch einige rote Fäden in Lips Blättern. Wiederholt taucht da die Schule auf als wenig erfolgreiche Erziehungsanstalt. Schülerinnen und Schüler haben in ihren Denkblasen nur Sex, Hakenkreuz und Online-Shopping im Kopf, während sich der Lehrer in abstrakten Erklärungen ergeht.
Es hat ja auch bei Jonas Lips immer wieder was Slapstickhaftes. Das geht ja auch in Richtung Comic und Satire auch manchmal. Es hat eine Offenheit, seine Arbeit. Er ist ein sehr gekonnter Zeichner und Bilderfinder.
Immer wieder bringt Lips auch die Eisenbahn ins Spiel. Mal setzt er sie als Leichenwagen aufs Gleis. Dann kommt einem ein Güterzug der Reichsbahn entgegen. Ein Atompilz steigt im Stil von Pop-Art-Malerei auf. Auch dieser Sarkasmus ist illusionslos, in seiner Stoßrichtung aber auch etwas ziellos. Ursprünglich war angedacht, die ungleichen Werke von Jonas Lips und Amelie von Wolfen in einer Ausstellung zusammenzuführen. Doch das erwies sich rasch als unpassend. Nun sind sie räumlich getrennt. Zwar lassen sich Schnittmengen in den Ideen der beiden ausmachen. Im Nebeneinander aber wären Lips Bilder von denen seiner Partnerin und Kollegin wohl ziemlich gnadenlos übertönt worden.
Unser Kunstkritiker Georg Imdahl war das über die Ausstellungen des Künstlerpaars Amelie von Wolfen und Jonas Lips in Köln. Um den Tod des Politikwissenschaftlers Anton Pelinka geht es jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Er war in den 1980er und 1990er Jahren der Politologe im Land. Er hat die Politikwissenschaft nicht in Österreich eingeführt, aber praktisch im Alleingang populär gemacht. Das schreibt in einem Online-Nachruf der Wochenzeitung Die Zeit einer seiner Schüler, der heute selber berühmte ZIP2-Moderator Armin Wolf, eine Art Ulrich Wickert des österreichischen ORF-Nachrichtenfernsehens. Jahrzehntelang war Pelinka der führende öffentliche Intellektuelle seines Landes, der den Landsleuten Politik erklärte. Dem 1941 in Wien Geborenen war die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Antisemitismus und den Feinden der Demokratie wichtig. Nach kurzen Stationen in Essen und Berlin war Anton Pelinka von 1975 bis 2006 ordentlicher Professor an der Universität Innsbruck. Das Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien hatte er auch mitbegründet. Die wissenschaftliche Leitung des Instituts für Konfliktforschung hatte er über 10 Jahre inne. Im Deutschlandradio Kultur sagte er vor 10 Jahren zum Kampf gegen Rechtspopulismus in Europa vor den Wahlen zum Europaparlament. Da konnte er noch nicht ahnen, dass 10 Jahre später die FPÖ die österreichischen Parlamentswahlen mit über 29% der Stimmen gewinnen würden.
Die Freiheitliche Partei punktet als eine vage Fundamentaloppositionspartei. Sie ist sozusagen gegen die Regierenden, gegen die als traditionell angesehenen Eliten. Sie spricht vor allem die Modernisierungsverlierer an. Das ist überhaupt ein Rezept der westeuropäischen rechtspopulistischen Parteien. Also die Menschen, die auch und wesentlich mangels einer höheren Ausbildung heute ein höheres soziales Risiko haben, als das vielleicht in den letzten 20 Jahren sonst der Fall war. Die Gefahr, dass sie arbeitslos werden, die sich da auch bedroht fühlen durch Zuwanderung. Das große Thema ist dann Migration. Daher wäre es höchst riskant für die Freiheitliche Partei, Regierungsverantwortung zu übernehmen, weil dann wird sie selbst Teil des Establishments.
Anton Pilinka, wenige Tage vor seinem 84. Geburtstag ist der Politikwissenschaftler in Innsbruck gestorben. Ein Konzert des britischen Sängers und Musikers Robbie Williams in Istanbul am 7. Oktober ist mit Hinweis auf Sicherheitsgründe von städtischen Verantwortlichen abgesagt worden. In sozialen Medien und durch NGOs der überwiegend muslimischen Türkei wurde mobil gemacht, gegen den Auftritt protestiert. Das Konzert sollte zum zweiten Jahrestag des terroristischen Angriffs der Hamas auf israelische Gemeinden im Süden Israels stattfinden, was zum anschließenden Gazakrieg führte. In der Begründung hieß es, Robbie Williams sei ein Zionist. In Interviews sagte er sehr deutlich, meine Frau ist jüdisch, also sind es meine Kinder auch. Robbie Williams gab sich einsichtsvoll und sagte, die Sicherheit der Fans gehe vor.
Michael Köhler war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die aktuelle Lage in Nahost. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.